Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, mit diesem traditionellen Gruß werden Sie jeden Sonntag hier von der Kanzel herab in die Gemeinde begrüßt. Die Betonung liegt auf dem, was auch an unserem Eingangsschild an der Kirche hängt. Pax vobiscum, Friede sei mit euch. Doch heute steht im Mittelpunkt der Predigt, im Mittelpunkt dieses Sonntages, ein Wort, das gar nicht recht zu diesem Frieden passen soll. Und so hören wir bei Matthäus im 10. Kapitel die folgenden Worte. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Soweit die Worte des Evangeliums. Der Herr segne Reden, Hören und Verstehen durch seinen Geist an uns. Ja, ein Kontrastwort ist das. Ein schroffes, ein hartes Wort. Im Original heißt es nicht nur, ich bin gekommen, das Schwert, oder ich habe das Schwert gebracht, sondern es führt weiter aus, ich bin gekommen, ein Schwert zu werfen. Ein Schwert hineinzuwerfen in die Menschenmenge, die Gefahr der eigenen Verletzung vor Augen, das dröhnende Klappern auf dem Steinboden. Man kann sich vorstellen, hier ist tatsächlich ein Akt der Gewalt beschrieben, gemeint und ausgeführt. Ja, wir lernen hier einen anderen Jesus kennen. Einer, der zornig ist scheinbar, der zürnt. Und so lohnt es sich, hineinzuschauen und zu überlegen, was ist denn eigentlich der Kontext? Wo steht dieses Wort und warum ist es für uns heute ein wegweisendes Wort? Nun, der Satz, der in seiner Schroffheit tatsächlich Aufmerksamkeit auf sich ruft, der scheint zunächst mit einem Ding ein Ende zu machen. Mit der Rede von einem immerwährend liebenden Gott, der sich in seiner Liebe über alle Vergebung hinweg dem Menschen annähert und dann dort nur noch Liebe verströmt. Und wirklich, das Jesuswort ist geschrieben in einen Zornesmoment von Jesus hinein. Wir merken an der Positionierung im 10. Kapitel, dieses Wort tritt zugleich auf mit dem Höhepunkt des Wirkens und Handelns Jesu auf Erden. Die Evangelien beschreiben immer einen Spannungsbogen. Am Anfang der Beginn der Geschichte mit Jesus, danach relativ schnell noch das verborgene Handeln, das in den ersten Evangeliumskapiteln nur für Auserwählte oder für wirklich Überzeugte zu sehen zu sein scheint. Und dann die Öffnung des Wortes allen Menschen und allen Versammelten. Aber es wird nicht gesehen, es wird nicht gehört, es findet keine Änderung statt. Im Gegenteil, das Wirken und Handeln Jesu provoziert die Menschen so sehr gegen Ende der Evangelien, dass es ihnen den eigenen Kopf im wahrsten Sinn des Wortes Kopf kosten wird und die Erlösung am Kreuz in greifbare Nähe kommt. Jesus selber kommt uns in dieser Verlaufsgeschichte nahe. Er verzweifelt dran, an sich selber, an seinem Auftrag. Wir hören das im Garten Gethsemane. Wenn er betont, nicht mein Wille soll geschehen, lässt sich erahnen, sein Wille wäre ein anderer als Gefangennahme und Kreuz. Nein, er verzweifelt auch an den Menschen um ihn herum. Ja, seht ihr denn nicht, Nehmt ihr denn nicht wahr in Heilung, in Versöhnung der Welt mit der Umwelt, dass jetzt für euch eine neue Heilszeit anbricht? Greift sie endlich, packt sie beim Wort und geht mit diesen Weg. Geht mit diesen Weg. 2000 Jahre lang dreht sich die Geschichte um Nachfolge und um Verstehen des Evangeliums. Und natürlich, dieses Wort wurde auch missbraucht. Es führte zu Kreuzzügen und dazu, dass Menschen untereinander im Missionsgedanken eine grauenhafte Entwicklung in Gang gesetzt haben. Eine, für die sich Kirche nur schämen kann, schämen muss und das auch immer wieder mit klaren Worten tut. Aber es bringt eben auch etwas anderes in den Fokus, wo wir uns hinterfragen müssen und wo wir die abschreckenden Beispiele sehen, erleben und spüren können. Ich denke da besonders an die Situationen in Nicaragua. Und man kann das im Kleinen spüren, was sich im Großen anbahnt. Die Entwicklungshilfeprojekte von Kirchen sind dort elementarer Bestandteil, ja, man kann sagen, inzwischen der Ernährung der Bevölkerung. Es gibt schlicht kaum Auskommen, wenn nicht in regelmäßigen Abständen durch Bücherspenden angefangen bis hin zu Korn, Getreide und Viehspenden auch die großen Kirchen das Land am Leben erhalten. Mühsam wäre es jetzt, über politische Misswirtschaft zu diskutieren und zu sprechen. Aber eines fiel immer auf. Wenn ich mit einer Hilfslieferung, einem Hilfskonvoi in ein Dorf gefahren bin, waren plötzlich alle Lutheraner. Und dies aus vollster Überzeugung und aus vollstem Herzen. Und wenn in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr ein katholischer Hilfskonvoi gekommen ist, waren alle überzeugte Katholiken. Man kann diese Reihung weiterführen. Und was am ersten Moment vielleicht amüsiert, ist im zweiten Moment der blanke Ausdruck der Verzweiflung von Menschen. Sie wissen, das Bekenntnis wird einem abverlangt und wer es nicht tut und nicht tätigt, der bleibt außen vor. Also bekennt man. Und diese Spirale des Bekennens, des Abhängigwerdens und des falschen Glaubens ist das, was Jesus in den Fokus nimmt. Er stellt die zentrale Frage: Was haltet ihr denn auf euren Glauben und wie weit geht ihr für euren Glauben? Die Erfahrung, die er hier beschreibt, hat er mit den Jüngern selber gemacht. Es hat Familien zerrissen. Es hat Nachfolge gebraucht, in der tatsächlich jemand bereit war, einen ganz neuen Weg zu gehen. Und warum? Man könnte sagen, auch wegen der Bequemlichkeit der Menschen, die in der Nachfolge nicht die letzte Konsequenz, nicht die letzte Meile, wie heute im Evangelium gehört, gehen wollen. Und tatsächlich, wer so eine Billo-Nachfolge sucht und geht, so einen billigen Weg für sich und andere eingeht, der wird nicht die Veränderung der Welt erreichen und erzielen, die es am Ende braucht. Das weiß Jesus, das spürt er. Er spürt, die Spirale von Gewalt muss beendet werden. Er spürt das Verhältnis von Abhängigkeiten, von davon, dass bis heute hineingeschrieben Menschen von ihrer Hände Werk und Arbeit nicht leben können. Das muss gründlich hinterfragt, geändert und neu überdacht werden. Und auch wir spüren das im Moment. Wir spüren das in der Politik und wir spüren das in den Veränderungen der Welt. Wir nehmen plötzlich wahr, mit einer hohen Sensibilität, was wir um die Jahrtausendwende noch nicht gesehen haben, dass scheinbar die Welt aus den Fugen gerät, dass Umweltschutz einen neuen Stellenwert erreichen muss, dass man Wirtschaftsmodelle überdenken muss, weil es so nicht weitergehen kann. In dieser Tradition ist das Schwertwort zu verstehen. Der radikale Wechsel wird wehtun. 840 Millionen hat es jetzt geheißen, Milliarden würde Deutschland den Umbau zu einer ökologischen Wirtschaft kosten. Die Frage wäre, gibt es denn eine Alternative? Gibt es denn ein anderes Handlungsmodell? Gibt es ein Weiter-so? Und da wird man sagen müssen, nein, es kann keine Alternative geben, es kann Verzögerung geben, es kann den Prozess geben, der abgefedert werden muss, es kann langsamer und entschleunigter geschehen. Es kann mehr darauf geachtet werden, dass man Bevölkerung mitnimmt, sie für sich einnimmt und darin auch die Veränderung breitenwirksam akzeptabel macht. Das ja. Aber es kann keinen Unterschied oder keinen Moment der Hinterfragung der Tatsache geben. Jesus ruft dazu auf. Und nicht nur, dass er dazu aufruft und es ermahnt und immer wieder in Erinnerung bringt. Nein, er führt auch vor Augen, wohin es führen kann. Der radikale Wechsel der Welt führt zu einer Versöhnung des Menschen mit sich selbst. Der wird Leben gewinnen. Leben, das dann in Versöhnung geschieht. Die extra Meile wird gegangen. Der Mensch ist in Versöhnung mit der Umwelt. Versöhnung darf Einzug halten. Wir sind am Ende des Kirchenjahres. Und aus diesem Ende heraus ist die Stimmung, ist des Evangeliums, die Evangeliumslage eine eschatologische. Wir blicken auf das Ende der Welt. Der Totensonntag, der Volkstrauertag, all dies liegt vor uns. Verzeihen Sie deshalb die Schärfe des jesuanischen Wortes. Es will nichts anderes als Ihr Leben retten und Sie ermahnen, aufrufen, immer wieder ansprechen, neu nachzudenken, zu überlegen. Wo verlasse ich den Pfad? Wo bin ich nicht mehr in der Gemeinschaft? Wo handle ich nicht im Christlichen am Nächsten? Wo verletze ich Gebote? Wo muss ich umdenken und neu anfangen? Jeder muss das für sich selbst machen. Es ist nicht eine Aufgabe des Predigers von der Kanzel herab, die Dinge zur Veränderung zu benennen, sondern zur Veränderung aufzurufen. So bitte ich Sie, nehmen Sie das Schwertwort in Ihr Herz. Denken Sie darüber nach, wo Ihre Veränderung sein kann und geht. Es ist nicht weniger zu gewinnen als das neue Leben. Das sollte dem Preis wert sein. Amen. Und dazu helfe uns Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist in seiner immerwährenden Zuwendung zu uns und zu unserem Leben. Amen.